Für ein System, in dem es so eingerichtet ist, dass Aufwachen passieren kann, gibt es unendlich viele Möglichkeiten aufzuwachen. Eine davon ist natürlich der Satsang, prädestiniert dafür, dass die Ebenen, aus denen heraus man aufwachen muss, nicht mehr bedient werden. Und das kann dazu führen, dass wenn die Decke nur noch dünn ist hin zu dem, was du wirklich bist, dann sie dann zerreißt und sich dir die Wahrheit enthüllt, die du bist. Ansonsten ist es so, dass natürlich, weil die Notwendigkeit besteht, aufzuwachen, wir sagen müssen, die Menschheit schläft. Und das ist wahr. Praktisch die ganze Menschheit schläft. Damit muss sie dann erwachen, für den Fall, dass sie sich in der Not sieht, dass sie mit dem Schlafzustand nicht zurechtkommt. Aber wir kommen scheinbar mit diesen relativen Schlafzuständen zurecht, denn wir wachen ja auch auf aus dem Tiefschlaf, wir wachen auf aus dem Traum und jeweils haben wir das Gefühl, wir sind dann wach. Aber das ist nur eine nebulöse Form von Anwesenheit. Das heißt also nicht wirkliches Wachsein, sondern Wachsein nach den Definitionen, wie du dich siehst und wie du die Welt siehst. Und das bedeutet, dass du die Wahrheit immer beugst, das heißt nach deinen Empfindungen, nach deinen Überzeugungen, die Informationen, die du von der Wahrheit bekommst, die ja immer neutral sind, dann entsprechend filterst. Somit können wir dann sagen, so, das ist jetzt deine Wahrheit und das ist meine Wahrheit. Das ist aber nicht die Wahrheit, um die es im Satsang geht, sondern es geht um die Wahrheit, die keine Unterscheidung macht, sodass es nicht einen gibt, der in Bezug auf die Wahrheit das so sehen kann, wie er es gerne möchte, sondern wie es ist. Möchten geht nicht mehr, wenn Wahrheit ist. Und das ist natürlich das, was viele gerne vermeiden wollen, dass dann ihre vermeintlich persönliche Struktur nicht mehr ist, wenn Wahrheit ist, was ja wahr ist. Und was man verstehen kann, wenn man ja glaubt, dass man wach ist und dass einem diese Form von nebulöser Wachheit dient, brauchen muss oder leben muss und wenn man nichts hat, außerdem dann eben ohne alles dasteht. Aber wir stehen immer ohne alles da. Und interessanterweise ist es ja so, dass die Wahrheit sich uns allen ständig präsentiert. Es gibt ja keine Abwesenheit von Wahrheit, also von dieser absoluten Wahrheit, auch nicht in jemandem, der glaubt, dass sie gar nicht existiert, der keine Ahnung davon hat, dass es Satsang gibt oder die Wahrheit, die absolute Wahrheit. Selbst für den ist ja die Wahrheit ständig präsent, denn sie zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie niemals nicht sein kann. Das ist, was Wahrheit ist. Sie kann niemals nicht sein. Sie ist immer, mit anderen Worten. Und es gibt auch keinen Ort, wo sie nicht ist. Eine andere Konstante haben wir nicht. Wir können auch dazu sagen, dass es unsere Natur oder das, was Liebe ist, das, was das Göttliche ist, das ist nicht wirklich ein Unterschied. Die Frage ist, wie gehen wir mit Wahrheit um? Also sind wir bereit, uns dieser absoluten Wahrheit zu öffnen, die die Relative dann in ein Licht drückt, aus dem wir dann sehen können, dient uns das, was wir als relative Wahrheit leben oder dient es uns nicht? Wenn die Bereitschaft da ist, ist ja das Tor schon offen. Wir könnten auch andersrum sagen, dass nicht Aufwachen passieren muss, sondern Einschlafen. Also das totale Einschlafen der persönlichen Struktur. Wenn die schläft, und das ist der Zustand von Freiheit, wenn die schläft dann oder nicht mehr aufwachen kann, in Vollnarkose, also ständiger Vollnarkose ist, dann zeigt sich die Wahrheit, dann zeigt sich die Freiheit. Das ist das Einzige, was die Freiheit oder auch die Wahrheit überlagern kann, das, was dieser Schlafzustand ist. Schlafen heißt nicht zu wissen, was wahr ist. Okay, da also die Wahrheit immer anwesend ist und du vermeintlich nicht, wenn du nicht weißt, dass du die Wahrheit bist und sie leben kannst, bedeutet das natürlich einfach gar nicht viel für uns, weil im Hinblick auf, wie realisieren wir unsere Wahrheit, ja dafür nichts zu tun ist. Denn das, was ja gegeben ist, muss man ja nicht mehr machen. Und das kann man ja auch nicht machen. Man kann keine Wahrheit machen. Man kann sie nur anerkennen, man kann ihr Ausdruck verleihen oder wir können sagen, wir können uns dafür öffnen, sodass sie durch uns hindurch wirken kann. Sodass wir nicht einen Filter darstellen, was die Wahrheit entsprechend unserer Vorstellungen und Erfahrungen, Verletzungen, Verwundungen und Kompensationen versucht zu verändern, nach dem, wie wir es gerne hätten. Und Freiheit bedeutet nun mal, dass du keine Freiheit hast. Wäre das okay? Also, du hast keine Freiheit, bedeutet, dass du nicht jemand bist oder dich als jemand siehst, der niemals eine Entscheidung trifft, sondern beziehungsweise sie nicht bestimmt. Sie aber durch dich passiert, durch die Form passiert. Das ist die Freiheit, dass du nicht mehr entscheiden musst. Freiheit ist immer Freiheit von, nicht Freiheit in einer bestimmten Weise, wie wir uns dann ausdrücken können oder wie wir bestimmen, dass wir uns ausdrücken. Und das muss man erstmal sacken lassen. Und das muss man erstmal tief verstehen, was das bedeutet. Denn bedeutet ja nicht, dass du nicht mehr existierst, aber dass die persönlichen Einschränkungen, die dich unglücklich sein lassen müssen, weil sie eben persönlich genommen werden und du nicht wirklich eine Person bist, dass die persönlichen Einschränkungen wegfallen müssen. Fallen sie nicht weg, lebst du in einem ständigen Zustand von Schlaf. Und ja, wie sehen wir das in der Praxis? Wir glauben, dass wir wach sind. Wir glauben, dass das, was wir im Wachzustand für uns erfahren, dass das wahr ist und dass wir genau wissen, wie wir dann auch damit umgehen müssen. Dass aber gleichzeitig eine Qualität in uns ist, nämlich die des Schlafes von uns, dass bestimmte Anteile von uns, die nicht bewusst sind, letzten Endes bestimmen, wie wir sind, also wie wir uns ausdrücken, sodass du dann glaubst, du triffst aus der bewussten Wachzustandssphäre heraus Entscheidungen, die aber tatsächlich aus der anderen Sphäre kommen, nämlich aus der des Schlafes, also der unbewussten Sphäre. Das wissen wir ja, dass der größere Anteil von uns selbst im Unterbewussten verankert ist und daraus dann eben die Energie auftaucht, die bestimmte Entscheidungen beeinflusst. Somit ist es schwer zu behaupten oder das zu widerlegen, dass man schläft. Man schläft einfach. Das heißt, es drückt sich so aus, du möchtest etwas und glaubst, dass du es auch total möchtest, aber es passiert nie. Warum passiert es nie? Weil es auf der anderen Seite eben in einem größeren Prozentsatz von dir, dieses Schlafes der Unbewusstheit, einfach zu viele Argumente dagegen gibt. Und Argumente dagegen bedeutet, deine Aufmerksamkeit wandert von dem Interesse, das in dir scheinbar ist, hin zu dem, was du vermeintlich nicht willst, aber was du ausdrücken musst. Und das ist das Grundprinzip von Freiheit oder Unfreiheit. Wo ist deine Aufmerksamkeit? Ist sie da, wo die einschränkenden Faktoren sind? Dann erlebst du dich als unfrei und bist im Schlafzustand. Oder ist sie da, wo eine Freiheit selbst ist und oder Wahrheit ist, und dann bist du wach. Es ist nicht schwer, wach zu sein. Es ist viel schwerer zu schlafen. Obwohl es in den Begriffen, die wir sonst haben von Schlafen, natürlich einfach ist, du legst dich hin, dann schläfst du, aber das ist ein anderer Zustand. Aber wir können auch sehen, dass wir gerne in den Zustand von Unbewusstheit gehen, also in den Schlaf. Ja, dann sind wir uns ja unserer selbst nicht mehr bewusst, wenn wir schlafen und nicht träumen. Da sind wir allzeit bereit dazu. Wenn es aber darum geht, dahin zu schauen, wo die Einschränkungen sind von dir selbst, dann regiert meist der unbewusste Anteil von uns. Also musst du dich leider damit auseinandersetzen, dass es diese Anteile in dir gibt und musst sie erforschen, um dann zu schauen, so wie ist dann die Wirkung in dir, wenn die unbewussten Anteile gesehen werden. Und wodurch werden sie gesehen? Durch den Faktor in dir, der Wahrheit ist. Wahrheit heißt, du bist präsent und hast keine Meinung in dem Sinne. Also kein Mein und Dein, was das dann regieren könnte, was an Ideen oder Entscheidungen in dir auftaucht. Also Wahrheit heißt einfach da zu sein, und dann ist es so, dass die Wahrheit sich in uns erschließt. Also nicht nur die absolute Wahrheit, sondern auch die sogenannte persönliche Struktur, die nicht stimmt, die taucht im Angesicht der Wahrheit auf. Also es ist eine erschreckende Einfachheit von dem Ausdruck unserer Natur, einfach nur wirklich total präsent zu sein, anwesend zu sein. Bewusste Anwesenheit ist ein Ausdruck für Freiheit. Für den Fall, dass noch jemand bewusst ist, um Hallo sagen zu können, sage ich jetzt willkommen zum Satsang. Erst im Aufwachen kannst du entdecken, dass du tief geschlafen hast. Das entspricht unseren normalen Zuständen von Tiefschlaf und auch Traum. Dass wir danach dann sehen, okay, da waren wir nicht in der Weise bewusst oder präsent, wie wir das so vermeintlich im Wachzustand kennen. Und wenn Aufwachen aus der gesamten persönlichen Struktur ist, aus allen diesen drei Zuständen, dann kannst du sehen, wie tief du geschlafen hast vorher. Und das wirst du auch sehen, kann man nicht mehr übersehen. Und wenn wir jetzt Schlaf definieren durch nicht mehr hinsehen wollen, ja, passt das sehr gut. Also jemand, der nicht hinsehen will, der schläft. Jemand, der schläft, will nicht hinsehen. Ganz einfach. Kann es so einfach sein? Nein. Warum willst du nicht hinsehen? Weil es dir wehtut, wie du geschlafen hast oder was dir in deinem Schlaf passiert ist. Insofern schauen wir gerne dahin, wo es schön ist und wo niemals das Drama droht, was möglicherweise sichtbar werden kann, wenn du mal hinschaust. Und jeder hat irgendwo ein Drama versteckt. Und das zu übergehen geht nicht. Ja. Satsang hat oft so den Ruf, dass man dahin geht und dann ist man auf der abstrakten Ebene. Da gibt es keine relative Wahrheit, da gibt es keine Welt, gibt es keine Person, gibt es auch keine Probleme. Ganz klar, also wenn in Satsang, dann gehe ich nur deswegen hin, weil dann diese Gefühle auftauchen von ist alles gut. Warum? Weil es mir sonst nicht gut geht. Sonst braucht man das nicht, dass man nur diese Ebenen bedient, denn alle haben ihren Wert. Tatsächlich haben sogar die Ebenen, die man bereit ist, sich anzuschauen, den größeren Wert, wenn man sie sich anschaut für uns. Weil nur die Einschränkungen dafür bieten, dass wir nicht in dieser absoluten, ständigen Bewusstheit leben. Nur das, was wir nicht sind, verhindert das vermeintlich scheinbar, was wir wirklich sind.
Wenn ich hier so müde werde, heißt das auch, ich schaue nicht hin?
Na, es kann verschiedene Gründe haben, kann sein. Und es kann auch sein, dass einfach dein System jetzt in dieser Energie von Satsang viel zu arbeiten hat, dass sich also viel löst aus deinen Zellen und das ist anstrengend und das erzeugt auch Müdigkeit.
Ich beobachte das seit gestern und ich kann nichts daran machen. Das ist einfach so die Müdigkeit. Und vorhin in der Stille habe ich beobachtet, der Verstand fängt da an, irgendwas zu sortieren, so kurz vorm Einschlafen, vorm wirklichen Einschlafen. Und irgendwelches komisches Zeug sortiert sich da, was aber nicht wirklich zu Ende geht. Was ist denn sowas? Was ist denn das für ein Phänomen?
Na, es tauchen in dir einfach Ebenen auf, vielleicht auch von Verwirrung, kann auch sein. Denn der Verstand ist ja meist verwirrt. Und es kann sein, dass ich in dir einfach vorbereite, dass nochmal eine andere Schicht hochkommt, wo du dir jetzt Aspekte in dir gewahr wirst, die vorher nicht für dich auf dem Schirm waren.
Das ist was mir irgendwann mal begegnet ist oder was ich irgendwann mal gedacht habe, was aber schon lange zurückliegt.
Möglicherweise, ja. Ja. Das heißt, siehst du, das ist die Wirkung von Satsang, dass es dann eben das hochholt, was da noch in uns eingelagert ist, aber jetzt einfach das System nicht mehr braucht. Das löst sich dann und das zeigt sich dann auch durch Müdigkeit.
Also ich fühle mich so ein Stück ausgehebelt durch die Müdigkeit.
Ja, was sehr gut ist, was ja bedeutet, du kannst da nicht mehr so funktionieren. Es sei denn, du sagst, ausgehebelt aus meiner Glückseligkeit. Aber wenn du dich ausgehebelt fühlst, heißt es, dass bestimmte Anteile von dir noch Tendenzen haben, die jetzt nicht mehr funktionieren können. Und das ist gut. Also das würde ja eine schöpferische Pause für dich bedeuten, für die persönliche Struktur.
Das ist auch nicht so ein Gefühl, ich muss dagegen anarbeiten, sondern irgendwie, ich kann das irgendwie auch gar nicht. Das ist jetzt so. Und es fühlt sich manchmal so ein bisschen träge an.
Aber das ist so eine Grundenergie, die, ich glaube, die immer wieder durch dich spricht. Also, ich kenne dich ja jetzt ein paar Jahre und kommst du immer wieder auch dann zum Satsang hierher. Managst es ja auch. Wo immer wieder diese Ebenen sind von, das ist jetzt, ich kann es nicht greifen, das ist irgendwie komisch, ist auch schwer. Also das sieht so aus wie so eine Schicht, die ja, sowas wie, vielleicht zu hart ausgedrückt, aufgeben, resignieren ein Stück weit ist, so, ich kann da jetzt nichts machen, du willst jetzt auch nicht unbedingt was machen, aber es ist so eine Ebene von einer stillen Verzweiflung eigentlich in dir. Und vielleicht ist es so die Grundenergie, die du kennst von ganz früh. Weißt du, dass du da einfach so für dich da dein eigenes inneres Spiegelei braten musstest, also dein eigenes Leben da regulieren musstest. Regulieren musstest und niemand da war, der das für dich gemacht hat, der dir dann Ei gebraten hätte.
Das hat schon so was Diffuses, nicht greifbar. So.
Ja. Ja.
Also nicht Verzweiflung, das kann ich nicht sagen.
Aber sowas hat sowas Dumpfes.
Ja.
Das hat das Dumpfes, Schweres auch. Ja. Und ja, schau einfach, was dazu vielleicht auftaucht, wie weit du dich früher erfahren hast, wie dein Setting war, da zu Hause. Es muss dir irgendwie vertraut sein. Ich glaube nicht, dass du da nur immer fröhlich herumgesprungen bist und eine gute Zeit hattest. Es ist eher so eine gedämpfte Atmosphäre war oder wo man dich früh gedämpft oder eingeschnürt hat in bestimmte Konzepte, wie Kinder sein sollten, damit sie die Eltern nicht nerven oder nicht belastend sind. Sowas in die Richtung geht.
Sehe ich gerade alles ein bisschen verschwommen.
Das ist auch eine Wiederholung.
Ja.
Also mit der Zeit, wenn sich Dinge wiederholen, kann man ja dann auch Verbindungen ziehen zu dem, was gerade ist. Und jetzt wollen wir gerade hinschauen und dann jetzt vernebelt sich's, ja. Also es ist schwer, da hinzuschauen. Das heißt, da muss was dran sein, muss irgendwas dahinter lauern, was mein System jetzt noch nicht erlauben kann, dass es an die Oberfläche kommt. Fragst du immer, was ist der Nebel? Der Nebel heißt immer, ich fahre jetzt ein Programm, was das ignoriert, was jetzt ist, oder was nicht damit zurechtkommen kann, was es ist, und der Nebel ist ja, gutes Mittel, erprobtes Mittel. Das heißt, deine Tendenz muss die sein, dass du dich immer relativ früh hinter einem Vorhang zurückgezogen hast oder eine Nebelwand. Das ist die Tendenz, wenn wir Verletzungen erfahren, dass wir einfach versuchen, das irgendwie zu schaffen, damit zurechtzukommen. Zu kompensieren, zu unterdrücken. Oder zu übertreiben, je nachdem. Viel mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Und du vernebelst eben.
Und ich merke jetzt, ich kann überhaupt nichts machen.
Ja?
Ich will klar sehen, aber ich kann nichts machen.
Aber ich glaube, dass das das Grundthema ist, du kannst nichts machen. Was dahinter lauert.
Was mache ich dann jetzt? Das Aufsitzen?
Nein, das Verstehen und schauen, ob es möglich ist, nicht die Nebelwand hochzufahren. Weißt du, also so, dass du damit sein kannst, dass du jetzt nichts machen kannst. Dann würde das bedeuten, du versuchst jetzt nicht vor dieser, in dem Schrecken vielleicht, zu flüchten. Sondern du fährst einfach ein anderes Programm, in dem du jetzt das Muster nicht mehr bedienst, so wie es immer gelaufen ist, als Automatismus, sondern du hältst an und schaust so, was ist da eigentlich. Und das kippt das Programm. Ja, es kann der Anfang davon sein, dass das Programm kippt. Also nicht versuchen, es wegzukriegen. Also den Nebel gar nicht wegmachen wollen, sondern mit dem Nebel sein und dem, was dahinter ist oder weshalb der Nebel sein muss. Mehr brauchst du nicht. Wir brauchen nicht das Verstehen auf dieser Ebene, weil auf der Ebene ist es gelockt, also ist es einfach verschlossen. Also brauchen wir eigentlich nur die Ebene, die jenseits ist, von der, die immer irgendwas greifen will, verstehen, zu verstehen meint und dann danach handelt. Wir brauchen dieses einfache Anwesensein. Das erschließt sich uns dann, was thematisch läuft. Anwesensein heißt wirklich, nicht mehr davon kommen zu wollen, nicht mehr irgendwo hingehen zu wollen, einfach da sein. Und das ist der höchste Ausdruck von Wahrheit nach meinem Wissen, wenn wir nichts unternehmen, was die Wahrheit verdeckt. Also einfach nur präsent sind, dann enthüllt sich uns das. Muss nicht jetzt sein, aber tut es. Wann immer du da in dir die Bereitschaft spürst, einfach nur anwesend zu sein. Weil die Wahrheit kann ja nicht eingreifen. Sie kann nur Daten liefern, ja, oder das Sehen ermöglichen, was jenseits der Veränderung der persönlichen Befindlichkeiten ist. Also die Person, die sieht ja in ihrer Form von Wahrnehmung, wie eben ja auch gesagt, eingangs immer alles aus ihrer Perspektive. Und aus der ist es wichtig auszusteigen, weil die Perspektive immer sagt, so, wenn ich das jetzt sehe, dann. Und in dem Dann ist man dann die ganze Zeit. Also dann muss ich, dann kann ich nicht, dann werde ich. Und so zeigt sich dann niemals die Wahrheit. Also die Ebene müssen wir verlassen und einfach da bleiben. Einfach da bleiben. Es klingt so simpel, weil wir ja immer meinen, wir müssten, wenn wir nicht hinter ein Thema kommen, was machen, damit wir dahinter kommen. Das Gegenteil ist der Fall.
Dann sehe ich jetzt den Nebel und sonst nichts.
Ja, den Nebel siehst du, aber dann schau auch auf der Gefühlsebene, was in dir läuft jetzt. Also, wenn Nebel ist, was der Grund dafür ist, dass Nebel sein muss, möglichst. Also, wie deine Befindlichkeit ist. Wir laufen ja nicht vor Konzepten davon, wir laufen vor Gefühlen davon, die dann in Konzepte münden. Die Ursache ist immer das Problem auf der Gefühlsebene, dass wir ganz früh in die Themen, die wir mit uns rumtragen, ausdrücken in Form von Reaktionen in uns, die Gefühle sind. weil du kannst im Mutterleib noch nicht denken, bei der Zeugung auch noch nicht so besonders gut. Und nach der Geburt ist es auch noch ein wenig eingeschränkt. Auch noch über ein Jahr, weit über ein Jahr, bis das möglich ist. Dass man Verständnis entwickeln kann, selbst da noch nicht wirklich. Also bis dahin, bis wir das wirklich verstehen können. Aber verstehen heißt, dass wir glauben, dass wir es verstehen, aber interpretieren. Und das basiert alles auf den Ebenen der Erfahrung von uns und der entsprechenden Reaktion in uns, entsprechend der Struktur, mit der wir hier auftauchen. Daher müssen wir es auf der Ebene wieder erforschen und uns dem öffnen, wie ist meine Befindlichkeit, wenn diese Themen auftauchen, wenn Hinschauen ist und ich vernebele, so wie geht es mir dann? Oder wie geht es mir dann, weshalb ich vernebeln muss? Ja. Weil dir zeigt sich ja immer dann das Endprodukt, da jetzt taucht Nebel auf. Aber das davor ist wichtiger. Und dann kannst du drauf kommen, was könnte es sein, weshalb ich jetzt hier Nebel auffahren muss. Eine menschliche Nebelmaschine. Und die Basis für das Durchschauen davon ist die Wahrheit. Je mehr du in dir Raum gibst für diese Qualität, wo keine Reaktionen passieren, wo kein Einmischen ist, keine Interpretation ist oder einfach nur da bist, das ist total wertvoll. Das reduziert die persönliche Struktur und öffnet in diesen Raum des Einverständnisses mit dem, was auftaucht. Und das brauchst. Also es braucht ein gewisses Einverständnis, dass die Bereitschaft in dir auftauchen kann, mit dem zu sein, was in dir auftaucht. Und das geht nur, wie gesagt, aus der Ebene heraus, wo Wahrheit ist, Freiheit ist, Frieden ist. Ja, machen können wir es nicht, so wie wir aufwachen nicht machen können. Wenn es ansteht, passiert es. Die Umstände, die dazu führen, haben wir oft das Gefühl, die braucht es jeweils und dann machen wir daraus ein Konzept. Aber jeder hat seine eigenen Umstände, die dazu führen, dass Freiheit ist. Aber der wesentliche Umstand ist, steht es an. Wenn es ansteht, ist nicht zu verhindern. Und so ist es mit der Erkenntnis auch von sogenannten persönlichen Themen. Wenn die nicht anstehen, können wir uns hier verbiegen, noch und nöcher. Gegen der Meinung und scheinbaren Erfahrung der meisten, dass das, was unangenehm ist, besser nicht auftauchen sollte, bin ich absolut anderer Meinung. Möge das auftauchen, was du nicht hast anschauen wollen. Also nicht nur zu dir gesagt, sondern insgesamt zu jedem. Denn das ermöglicht die Erlösung davon.
Ich kann jetzt gar nicht sagen, was da drunter ist, sondern aber ich kann es mehr lassen als sonst.
Ja, das ist total wertvoll.
Es ist so mehr indifferent, ich weiß auch nicht.
Ja, es kann nicht different sein. Kann es ja nicht, weil es ja genau das Thema ist, dass du da keinerlei Handhabe hattest oder keine Möglichkeit hattest, den Zustand zu verändern. Ich glaube, das ist die Basis dafür. Was ermöglicht die Wahrheit in uns? Das Anerkennen von dem, was ist. Und Anerkennen von dem, was ist, heißt, wir ehren es. Wir würdigen es, anstatt es zu würden. Wir würdigen es, indem wir es sehen und indem wir den Raum geben. Und das konnten wir nicht in der Zeit, wo wir ganz klein waren. Das konnten wir nicht würdigen, da konnten wir nur Nein dazu haben. das Würdigen davon verändert den Umgang damit total. Und würdigen heißt, es einfach nur zu sehen.
Fühlt sich so nach gar nichts an. Ich kann nichts machen.
Aber beim gar nichts sind wir schon ja fast nah dran an der Wahrheit. Ist ja da eigentlich gar nichts Greifbares. Nichts.
Aber ich habe jetzt auch keinen Impuls, da irgendwas zu tun zu machen.
Das ist ja gut. Also wenn gar nichts, wirklich gar nichts, gar nichts, gar nichts, was es nicht gibt, aber so aussieht, als gäbe es das, ist, dann bist du praktisch mit einem Fuß in der Wahrheit. In dieser Abwesenheit von allen möglichen in dir auftauchenden Erfahrungen und Erlebnissen und Interpretationen all das.
Sehen, dass das gerade ist und die innere Unruhe springt mich an.
Ja, das bedeutet ja, dass du nicht die Tendenz hast, jetzt davor zu flüchten. Und darin würde ich einfach jetzt eine Weile verweilen. Das hat so eine Art Schlaflabor. Wir schauen, wessen Persönlichkeitsstruktur am tiefsten schläft. Das Leben ist doch ein Experimentieren mit uns selbst, ein ständiges.
Also wenn ich die Wahrheit oder die wahre Natur im Blick habe, dann ist da einfach große Freude. Und ja, es ist Freude und Dankbarkeit und großer innerer Frieden. Und manchmal ist aber auch so große Freude, da geht es fast schon in Euphorie. Da frage ich mich, ist das dann doch wieder eine Qualität der Anhaftung? Oder?
Ja, vor allem wenn du dich schon selber fragst, weil wer wirklich die Euphorie liebt, der fragt sich das gar nicht. Also es ist eine übertriebene Form von Freude, die eine Kompensation ist noch. Aus einer Not heraus. Aus der ja alle Übertreibungen kommen. Sowohl die Euphorie als auch die Depression, beides kommt ja aus derselben Quelle.
Aus der Angst.
Nein, das kommt aus dem Minderwert.
Also ist Euphorie eine Art auch wieder Leistungs überzogene Leistung, oder?
Nein, du hast dann da das Gefühl, dass du da keine Leistung bringen musst. Weil sich dann für dich ja schon alles erfüllt hat in dieser extremen Form von Aufregung.
Weil die Euphorie da ist. Muss keine Leistung mehr passieren, aber...
Kann ja auch nicht. So viel Energie, wie da in einen investiert ist, ist ja kaum noch Energie für irgendeinen anderen Ausdruck übrig. Also Euphorie kann man im Gegensatz zu dem, was innerer Friede oder Freude ist, die man ja so anstrengungslos ewig in sich haben kann, da kann man mit Euphorie nicht lange leben. Das machst du und das hältst du nicht lange durch. Also nehme an, das wäre dieser Zustand, den manche ja anstreben als permanenten Zustand und glauben, das ist es ja, wäre der ständig da, das würdest du nicht lange überleben. Vielleicht noch nicht mal eine Woche. Weil es ist dann so hoher Grad an Aufregung im System, das kann der Nervenkostüm nicht tragen. Also, die Stille ist das, diese große Ruhe, die dann ist, das ist das Endresultat von Freiheit als Ausdruck in uns. Dass ich die Glückseligkeit von der Euphorie verabschieden muss und keinerlei Tendenz ist, irgendeine Form von Aufregung anzustreben. Und wir wissen ja auch Glückseligkeit ist noch eine Qualität, die es noch zu transzendieren gilt. Sodass es wirklich still wird.
Ich sehe das, wie sich auch da einfach dann Freude entwickelt, aber dann auch eine Freude, die noch mit einem Tun verbunden scheint. Also, ja, selbst ein Freudentanz scheint mir dann, also, das kann es sein, aber es kann dann auch wieder zu sehr gemacht sein, irgendwie.
Nein, das sind Tendenzen, die ja nicht von dir ein Machen verlangen, weil sie einfach so auftauchen. Ein Machen wäre eher dann in dem Umstand oder in der Verbindung zur Freude, der das ein bestimmtes Machen von dir eine bestimmte Freude bewirkt, sodass dann eine Abhängigkeit ist von Umständen. Und die Freude, die in uns einfach auftaucht, die einfach da ist, ist eine andere Freude. Die einfach da ist, weil man das ist, was man ist. Und nicht, weil irgendein Umstand jetzt dann in uns das bewirkt, was wir davon erwarten, was Umstände uns bieten sollen. Wir suchen ja immer wieder bestimmte Umstände auf, um bestimmte Zustände zu bewirken in uns. Das hat mit Freiheit nichts zu tun.
Also in dieser Erfahrung der Freiheit hatte ich dann schon, wo ich einfach erst diesem inneren Frieden alles klar und so gesehen habe, wie es ist. Und ich habe auch gesagt, das war irgendwie mehrere Tage oder Wochen fast anhaltend. Und es war schon mal so, der Gedanke dann war mal da, ja, da passiert ja eigentlich nichts. Also da hat sich dann mein System wieder gemeldet und hat gesagt, ja, ist ein bisschen langweilig.
Aber das ist in der Phase der Fall, wenn diese sogenannte Erfahrung, es war ja nur eine Erfahrung, wenn das jetzt eine Verwirklichung bedeutet hätte, würde es ja nicht aufhören und weniger werden und kämen die Gedanken gar nicht, dass es langweilig sein kann. Von daher ist es immer nur eine Erfahrung, die man da macht und die ein Hinweis ist auf das, was wir sind, aber es ist nicht das. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und wenn dann Langeweile auftaucht, heißt es, dass die persönliche Struktur wieder anfangen kann, irgendwas zu greifen. Oder es begreifen will und damit nicht zurechtkommt mit dem, was gerade ist, nämlich dass nichts passiert. Und das ist, was ja eine Persönlichkeit auszeichnet, dass sie immer darauf aus ist, dass irgendwas passiert. Und auch, dass scheinbar nichts passieren möge, aber das ist auch wiederum ein Aspekt von Aufregung, der dasselbe Prinzip bedeutet.
Also die Illusion, dass ich denke, ich könnte irgendwas daraus gewinnen, ich könnte von irgendwas profitieren, was ich sehe, erlebe, denke, fühle.
Ja. Und dann gleicht das System das ab mit auftretender Langeweile, eben, dass nichts passiert und du vermeintlich davon nicht profitieren kannst. Dabei wäre das der größte Profit, der aber nicht mehr im Genussbereich der persönlichen Struktur ist, sondern natürlich bedeutet, sich dem zu öffnen, so wie wir es eben auch gehört haben. Im Moment ist, passiert nichts, so oder still. Und das ist ja das, was die essentielle Öffnung in uns sein kann, da zu sein, wo vermeintlich nichts passiert, wo es ganz still ist, wo sich gar nichts tut. Das ist das Tor zu uns. Das Tor zur Wahrheit, weil die Wahrheit ist das. Oder unsere Natur ist das, was ganz still ist. Also sich genau da aufzuhalten, wovon die Persönlichkeit sagt, da möchte ich nicht sein. Genau da zu verweilen. Mehr brauchst du nicht. Aber solange die Interessen der persönlichen Struktur noch an irgendwas anderem größer sind, wird es das nicht machen. Das bedeutet ja, alle Interessen, die es verfolgt, sind der Versuch zu überleben als diese Struktur. Und sich in die Stille zu begeben, so wie wir es anfangs hier machen, oder auch zwischendrin davon angezogen zu sein, von dem, wo scheinbar nichts passiert, heißt, die Persönlichkeitsstruktur genießt das ein Stück weit, aber wenn es dann zu viel wird, gerät es in gefährliche Bereiche, wo eben die Angst auftaucht, dass er nicht mehr sein kann. Und es ist so, die Stille reduziert das, was wir glauben zu sein.
Und du bezeichnest das noch als Erfahrung, weil du sagst, okay, das endet. Also war es ja eine abgeschlossene Erfahrung und aus der Perspektive raus kann ich es immer noch aus meiner persönlichen Struktur heraus begreifen, verstehen, einordnen, davon erzählen.
Vielleicht sogar begreifen, verstehen und so weiter, vielleicht auch nicht, aber ja. Die Tendenz ist da, damit was machen zu wollen oder das wieder anzustreben und. Und so ist es, dass eben jegliches Auftauchen von uns, egal was es ist, Glückseligkeit, egal wie wir es jetzt nennen oder empfinden, tiefer Frieden, Freude, Gelassenheit und, die ganzen Etikette, die wir da jetzt mal drüber werfen, sind alle nicht die Verwirklichung. Die Verwirklichung ist, wenn diese Qualität, die dann auftaucht, sich nicht mehr verändert. Da gibt es kein dann mehr oder weniger, oder es hört jetzt auf, oder es ist begrenzt, oder es fängt jetzt an, es ist besonders aufregend, es ist nicht mehr aufregend, und kein Abwägen davon, all das nicht. Das ist eine bleibende Qualität, das ist, was Verwirklichung ist. Alles andere ist ein Auftauchen von nicht verleugnbaren Zuständen. Also man sollte jetzt nicht sagen, nee, das war jetzt nichts, die Verwirklichung, darum geht es auch nicht. Aber es sind eben nun mal Momente, wo ein tiefer Grad an Erlösung von der persönlichen Struktur oder Reduktion gerade stattfindet, in den Hintergrund treten davon stattfindet. Aber es ist nicht das Erlöschen davon. Und Freiheit, wirkliche Freiheit, bleibende Freiheit heißt, dieser Faktor, der immer diese Inkonstanz ist, der ständig irgendwas verändern will oder sich auch als verändert sieht und dann immer noch sagt, ich bin das, dass der einfach erloschen ist. Weißt du? Also die Energie davon nicht mehr da ist, sodass die Idee nicht mehr auftauchen kann. Dieses Filters, was dann sagt, das ist jetzt Langeweile, das war jetzt eine Wahnsinnserfahrung, ich habe jetzt das Selbst gesehen, das sagen viele. Es haben nie das Selbst gesehen und niemand sieht jemals das Selbst, davon abgesehen. Ne? Niemand sieht jemals das Selbst, das sind wir einfach. Das ist diese Identität, um die es da geht. Also von daher ist das niemals ein Zustand. Also das Selbst ist niemals ein Zustand. Niemals.
Ich kann das Selbst ja auch nicht aus der persönlichen Qualität heraus erfassen.
Ja, aber die Tendenz ist natürlich da. Sonst hätten wir das Gespräch ja gar nicht. Dass du jetzt dann für dich selber eben sagen musstest, aha, okay, das ist also dann alles eine Erfahrung. Das heißt ja, dass es vorher für dich nicht andeutet war, dass es nur eine Erfahrung ist. Sondern dass du dann sagst, so, ich war jetzt, mit anderen Worten, ich war jetzt da drin. Oder ich war jetzt das. Ja, das ist ja, was viele glauben. Wenn es nicht bleibt, war es es nicht. Deswegen nicht verleugnen und trotzdem ehren und sehen, ah, okay, ah, in die Richtung gehen könnte das, weil so wie es jetzt ist, ist was nicht. Was ist denn jetzt nicht? Jetzt ist die Persönlichkeitsstruktur nicht. Deswegen ist plötzlich Qualität, dass man das Prinzip versteht und dann sozusagen nach diesem Knochen dann wieder sucht, ja, die Fährte wieder aufnimmt, sich wieder öffnet. Und die Möglichkeit bietet, dass sich auf diese Weise dann die persönliche Struktur weiter erlöst und sich dann dir die Qualität enthüllen kann, die in jedem Fall anders ist als alle Erfahrungen, die du bisher gemacht hast. Es ist immer niemals genau das, was man als Erfahrung für sich meint, erlebt zu haben. Das geht ja nicht, weil der entscheidende Faktor noch lebendig ist oder vermeintlich lebendig ist.
Also nur in diesen 3 Wochen seit dem letzten Satsang, es ist ja was passiert in meinem Leben, also in meinem Leben, in diesem Leben, ja, was die Person führt. Also das wird ja immer sein und das werde ich immer beobachten. Deine Erinnerung ist ja nicht komplett ausgelöscht von dem, was gestern und die letzten Wochen passiert ist. Also das wird doch da sein, aber mehr wird ja wahrscheinlich gar nicht da sein.
Das wird ja niemand nehmen. Nein, mehr auf keinen Fall, aber eher ein weniger. Weniger von der Idee, dass es ein Mehr ist. Ich mache dir deine Erfahrung gar nicht streitig, also auch nicht die Phase, in der du jetzt da seit mehreren Wochen bist, was ja im Vergleich zu dir davor wirklich ein großer Unterschied ist, weil es ja eine Phase dazwischen gab, die anders aussah und du jetzt wieder da anknüpfen kannst und jetzt gilt es zu schauen, so, was ist die Wahrheit von den Zuständen, in denen ich jetzt bin und war, und sie nicht zu verteufeln, nicht zu reduzieren, aber sie als das zu sehen, was sie sind, und das ist hilfreich. Weil sonst würde bedeuten, unbewusst tendierst du dann dahin, dass du sagst, bestimmte Zustände sind schon das und damit übersiehst du dann die Qualität, die wirklich ist. Auch auf dem Niveau, verstehst du auch, wo du sagen kannst, ach, das fühlt sich alles schon so an, das ist keine Persönlichkeitsstruktur mehr da und ich habe ganz anders gehandelt und war ganz anders, konnte alles sein lassen, wie es ist und. Dass du dann siehst, okay, ja, okay, gut, aber es ist nicht geblieben, also ist es das nicht. Und dann zu schauen, wenn es das nicht ist, nicht die Tendenz zu verfolgen, das genau wieder erleben zu wollen, ja, oder dich dahin zu orientieren. Oder wenn du still bist und dann tauchen diese Ebenen auf, dann nicht in die Tendenz zu gehen, Das ist das, was das macht, das System. Das macht dann oder kreiert bestimmte Erfahrungen, denen du dann hinterherläufst oder das System hinterherläuft. Das kann es, gar keine Schwierigkeit. Kann alles produzieren. Es kann dir diverse Dinge auf der Astralebene präsentieren, die du für wahr hältst. Also, dass da Meister neben dir sitzen oder auftauchen und dir einen Segen geben und was nicht alles. Das sind alles Projektionen von uns selbst. Und so können wir das ganz locker auch mit diesen Zuständen machen. Und das heißt, wir gehen dann an dem vorbei, was die Essenz eigentlich ist, um die es geht. Das heißt, wir sind immer in einer bleibenden Frage, bis nicht diese Ich-Idee verschwindet, sodass das die Antwort ist, die dann erscheint. Solange bleiben wir in der Frage und bleiben in der Erforschung, was ist denn eigentlich das, was ich bin? Oder was ist die Wahrheit? Wie drückt die sich eventuell aus? Und ist der Ausdruck von Wahrheit, ist das die Wahrheit? Oder wie drückt sich, wenn es sich so ausdrückt, aus, ist das eine Übertreibung? Wir waren jetzt schon auch bei Euphorie, da fing es ja an. Oder eben nicht. Und was bedeutet das dann? Und dann ist mein Hinweis immer der, geh dahin, wo eben kaum was auftaucht von den Geschichten, die eine Tendenz in dir auslösen könnten, dass du sagst, das muss ich haben, da muss ich sein, sondern dahin, wo es still ist und wo es noch stiller ist als still. Da zu sein, das ist die Kunst. Und dann helfen solche Fragen wie zum Beispiel, wer sieht jetzt das? Ja, oder in wem taucht jetzt Euphorie auf? Oder nenn es nicht mal Euphorie, vielleicht ist es ja nur nah dran und es ist nicht Euphorie, aber dann in wem taucht das, was da jetzt ist, auf? Ja, dann gehst du einfach noch einen Schritt dahinter. Und wenn sich das, was davor ist, nicht grundlegend verändert, heißt das, okay, das ist jetzt total stimmig, das hast du nicht kreiert, weil du es ja in Frage stellst, sonst bleibt trotzdem. Verstehst du das? Also was auch immer auftaucht, ob das jetzt Euphorie ist oder nicht, kannst du leicht dann damit unterscheiden, indem du fragst, so, wer sieht das jetzt gerade? Ja. Weil du dann zu der Position des Sehens zurückkehrst und nicht zu der Erfahrung. Ziehst dich ein Stück raus.
Ja.
Ja, oder sagst, in wem taucht das jetzt auf? In dem Verständnis davon, dass du nicht die Einschränkung der persönlichen Perspektive bist, sondern die Erweiterung des Sehens von dem, was ist, was unpersönlich ist. Und dann bist du nicht involviert, weil der persönliche Faktor einfach in Frage gestellt ist in dem Moment. Und das, was wir schauen müssen, ist, dass wir diese persönliche Involviertheit aus dem System nehmen, nach und nach. Auch sogar in dem Wunsch nach Freiheit, in der Dringlichkeit nach Freiheit, weil meine Freiheit schon ist. Wie dringlich ist es ja eigentlich? Nur für den Faktor, der eben sich als jemand sieht, der Freiheit nicht kennt.
Also dann ja auch wieder das, was an Gefühlen, ich meine, das könnte ja auch dann Sehnsucht sein oder das könnte ja dann auch der Wunsch sein, auch den wieder hinterfragen, wer wünscht gerade.
Zum Beispiel. Mhm. Wer will high sein? Zum Beispiel. Wem genügt es nicht, einfach nur zu sein? Das musst du dich jetzt nicht fragen, aber könntest du. Das ist jetzt nur ein Hinweis im Hinblick zu dem, was du hier geshared hast. Auf diesen Ebenen.
Und das ist ja letztlich auch nur wieder um Ausdruck von dem, was jetzt ist und das. So, hier fehlen die Worte, ja. Also es ist ja nicht anders, als es einfach dann ist in dem Augenblick. Und auch das ist einfach dann da. Also ich meine, diese Gefühle können ja in diesem System auftauchen, genauso wie Hunger oder Durst oder Dinge auftauchen, die sind ja da, aber die sind jetzt nicht das, was die Wahrheit ist. Aber es ist da. Also es bleibt ja immer, solange wir Mensch sind oder einen Körper haben, bleiben ja immer Regungen in einem System da. Also es wird ja nie regungslose Stille sein.
Das sage ich dir auch nicht, du bist ein Kühlschrank. Oder eine Gefriertruhe.
Ja.
Das nicht, natürlich nicht. Ja, aber inwieweit Inwieweit hat das jetzt mit dem zu tun, worüber wir gerade sprechen?
Na, weil ich ja, wie tief muss ich das hinterfragen? Weil ich muss ja nicht hinterfragen, wer hat jetzt Hunger? Also ich meine...
Es hilft aber, weil du natürlich dann auch auf der Ebene sehnst, die eigentlich der wahre, das wahre Sehen in uns ist. Dass du also schaust, wer derjenige ist, dann hast du nicht das Gefühl, dass du dem ultimativen Hungergefühl erlegen wirst oder erliegen wirst, sondern dass du jenseits davon bist und schauen kannst, okay, muss der Hunger jetzt zum Beispiel befriedigt werden? Also es ginge auch, weil du könntest dich die ganze Zeit fragen, das wäre ein Hilfsmittel, um die Frage, wer bin ich, in der Praxis anzuwenden, wenn man nicht in der Frage selber nur bleiben kann. Und dann zu sehen, so, wer macht das jetzt gerade, wer handelt? Also dann kommst du dahinter, dass du irgendwann klar für dich siehst, du bist nicht der Handelnde, weil du sehen wirst, dass in der Frage, wer das alles tut oder nicht tut oder nicht haben will oder haben will, einfach niemand ist, der es wirklich will. Sodass du sehen kannst, okay, ich bestimme mich nicht selbst, sondern die Impulse tauchen auf. Oder selbst der Impuls dann, wer erfährt das jetzt oder in wem taucht es auf? Taucht ja auch einfach nur auf. Selbst das ist ja nicht das, was wir machen können.
Also das spüre ich nicht, auch eine totale Entspannung drin. Also in dieser Perspektive, da entspannt sich ja so viel, weil irgendwie so viel Last und Druck und solche Sachen abfallen. Der Handelnde zu sein, also da habe ich eine totale Gelassenheit in dem.
Sagen wir mal halb total, oder? Das ist ganz total. Weil wir sprechen jetzt gerade davon, dass ich spüre, du verteidigst ein wenig die persönlichen Ausdrucksformen, die wir ja gar nicht in Frage stellen. Dass du sagst, ich darf ja noch Hunger haben. Darf ich noch Hunger haben? Ist dann in Freiheit ist, muss ich dann sofort sterben, weil ich nichts mehr essen darf.
Nee, aber es ist ja auch was beobachtet wird. Also das ist Teil des Films, der auf der Leinwand passiert. Und Hunger und Durst und Angst und Beziehung, das passiert alles.
Ja.
Okay. Ja.
Ja, wenn es einfach nur passiert, müssen wir es auch gar nicht erwähnen. Aber du sagtest, aber das passiert doch auch. Oder ich habe ja auch Hunger. Und das heißt dann, Moment mal, wo fange ich jetzt an oder wo höre ich jetzt dann auf?
Also eher bei der Euphorie, das ist jetzt eben was für mich klarer ist, dass mich das eher wieder rauszieht aus dieser Wahrnehmung. Also das Hungergefühl kann ich eher so stehen lassen, wie es einfach ist, ja. Aber dann Begeisterung beispielsweise, auch Begeisterung für Technologie oder Begeisterung für Konzepte oder auch für den Beruf Begeisterung. Und dann merke ich, wenn ich so begeistert bin über diese Sache, dann wird die andere Perspektive plötzlich dünner. Das meine ich damit.
In jedem Fall. Das ist ja letzten Endes die Aufregung, die uns festklagt, in was auch immer, ob es eine Ablehnung ist oder ein Dafür für etwas in Form von Begeisterung. Wobei es nicht verkehrt ist, wirklich begeistert zu sein. Weißt du, also das ist die Frage des Grades dafür. Also für etwas zu gehen bedeutet ja, da ist eine Begeisterung. Und es ist nicht gesagt, dass wenn Freiheit ist, dass du dann nicht mehr für sie gehst oder für irgendwas. Für Freiheit zu gehen ist cool.
Also ich habe in diesen Wochen, wo ich diese Klarheit hatte, auch wirklich ein totales Commitment beruflich und bin da total reingegangen, obwohl es sehr schwierige Zeiten waren, konnte ich das gelassen annehmen und ich konnte mich aber auch mit einer Klarheit wirklich reinbegeben, ohne dass da auch viel Aufregung aber passiert ist. Also es war eine Intensität beruflich, ohne eine Anhaftung, eine persönliche. Also ja, und trotzdem hat dann die Intensität wieder mich so reingezogen. Ja.
Genau, dann hätte ich jetzt gleich widersprochen, was du selber tust, gleich wieder schnell widersprichst, weil natürlich da trotzdem ein Anteil ist an eben Aufregung und der Begeisterung. Und du siehst ja selbst, da ist die Grenze und da gilt es eben, wach zu sein. In Freiheit, das ist, was du anstrebst, was du ja immer tust oder sagst, dass du es tust. Und also schauen, so wo verlässt das jetzt diesen Boden der Qualität hin zu dem Verlorensein in dem. Also mit anderen Worten, das zu verlieren aus dem Blick. das ist die Kunst. Das ist für jeden die Kunst zu sehen, wo sind meine Fallstricke, wo hat die Aufmerksamkeit dann die Tendenz hinzugehen, welche Aspekte sind das, wo springt sie auf und zu schauen, was das System davon will, dass es das tut, damit die Aufmerksamkeit da ruhen kann, wo eben die Aufregung nicht ist. Trotzdem braucht es auch da eine gewisse Begeisterung dafür und das muss anfangs sein, auch sehr stark, dass man die anderen Aspekte, die sonst Aufregung verursachen und die Aufmerksamkeit abziehen, nicht bedient, braucht es eine Begeisterung für die Aufmerksamkeit da, wo unsere Natur ist und die Wirkung davon, sodass wir dann sagen, okay, wenn ich mich da hinein öffne, was du ja sagtest eben auch, dann bin ich, dann ist alles gut oder dann bin ich glücklich oder zufrieden oder losgelöst und. Dafür brauchst du am Anfang eine Begeisterung und später wird es oder geht es dann mehr über in eine Selbstverständlichkeit. Und die Begeisterung reduziert sich, weil die Begeisterung immer noch ein Aspekt ist, der uns kriegt und bindet. Ja. Das ist es. Daher ist ja auch die Glückseligkeit dann als die stille Qualität vorzuziehen, als die Aufregung oder große Aufregung als vermeintliche Glückseligkeit. Wann immer das System noch Aufregung präsentiert, ist es immer noch eine Notwendigkeit für das System, die auch zu bedienen und überhaupt auch eine zu haben, damit sie bedient werden kann. Und wir sind als Freiheit frei von jeglicher Notwendigkeit. Wir dürfen trotzdem zwischendurch mal Hunger haben und was trinken auch. Nicht allzu oft, sonst geht die Aufmerksamkeit ja verloren.
Ich hatte da einen Blick auch, wo ich gesagt habe, Mensch, mein Leben ist perfekt, also so wie es ist, einfach so auch so eine Fülle, wie ich es mir mein Leben lang irgendwie vorgestellt habe, aber ich habe mir diese Fülle immer aufgrund von äußeren Dingen vorgestellt, Beruf, Familie, soziales Umfeld und ich habe mir gedacht, Mensch, aus diesen Dingen kommt dann eine Fülle, aber aus diesen Dingen kam gar keine Fülle, die waren einfach nur da, aber aus dieser Perspektive raus, aus meiner eigenen, aus der Wahrheit heraus, das betrachtend, war da die totale Fülle. Und es war einfach so, so perfekt dann. Ja, und ich konnte jeden Ausdruck, egal ob familiär oder beruflich, ich konnte ihn als Fülle erkennen und einfach so stehen lassen. Ja. Also es war schon eine ganz andere Wahrnehmung.
Ja, das habe ich auch so verstanden. Ich war nur, wie gesagt, vor den Exzessen da drin. Ja. Und sonst nichts. Und ja, vor der Idee, dass das vielleicht langweilig sein könnte. Darum ging es ja jetzt. Diesen Kontrast. Okay. In jedem von uns muss sich ja in irgendeiner Form, eine Form von Begeisterung oder Wertschätzung für das, was wir sind, zeigen, denn sonst gehen wir dafür nicht. Das ist, so ist die Person einfach gestrickt, sie geht nur für das, was sie will oder das, von dem sie denkt, dass es ihr dient oder sich gut anfühlt oder irgendeinem Konzept entspricht, was toll ist. Also ohne fasziniert zu sein von sich selbst geht das gar nicht. Und wenn man nicht fasziniert ist von sich selbst, dann muss man dazu gezwungen werden. Von wem? Ja, von niemand. Davon, dass es in uns ansteht, dass die Begeisterung irgendwann auftaucht. Oder wir, ohne begeistert zu sein, schon die Tendenz haben, wir orientieren uns in Richtung von Wahrheit. Wir wollen wissen, was wahr ist. Oder haben mit Lügen Probleme. Oder sehen, wie Menschen eben einfach neben sich herleben und nicht das sagen, was eigentlich gesagt werden müsste. Oder sie zurückhalten, all das. Und dann ist das ja schon ein Hinweis darauf, dass sich das irgendwann öffnet in die Qualität, die dann sich bewusster mit der Wahrheit auseinandersetzt, sich mehr dem öffnen kann und dann auch begeistert ist davon. Weil wer ist nicht begeistert von sich selbst? Also in positiver Weise von sich selbst, als das Selbst großgeschrieben, jeder Buchstabe, ist jeder von sich selbst begeistert. Das geht gar nicht anders. Und sobald das mal im Blick ist, sobald die persönliche Struktur, wenn auch nur für kurze Momente, sich ein Stück zurückgezogen hat oder eben gerade mal Pause hat, da zeigt sich diese Qualität und da kann niemand, also niemand kann sich dagegen wehren, dass er das gut findet. Niemand kann das. Never, ever. Das ist das Einzige, was verlässlich ist, da hinein dann geöffnet zu sein. In die persönlichen Affinitäten aus dem Weg geräumt sind, ist das immer offen. Kann auch nicht mehr zugehen, wie gesagt, kann ja nicht. Wie denn? Also egal, wie schräg du glaubst zu sein, an der Oberfläche, ja, klar, total schräg bist du da. Aber in deiner Essenz, in dem, was du wirklich bist, bist du die absolute Schönheit und Perfektion. Nichts, was darin fehlt. Gar nichts. Noch nicht mal Hunger kann darin auftauchen. Ja? Manchmal das kann auftauchen.
Es findet dann einfach Essen zur richtigen Zeit statt, oder?
Ich meine, wenn du das ehrst und davon angetan bist, in den Momenten meine ich natürlich, ansonsten taucht das natürlich auf.
Ja. Ja. Das ist immer diese Begeisterung, die dann da ist, wo ich das sehe. Ja, und das projiziert sich auch irgendwie wieder in die Welt hinein und in dieses Schaffen und Tun und Machen. Und da geht es dann wieder verloren.
Da vermischt sich eben noch das, was du auch eben erwähnt hast, die Tendenz, die du vorher hattest, dass du dachtest, du findest Erfüllung, Bestätigung, Schönheit und so weiter in den Umständen, in den Beziehungsstrukturen.
Ja.
Und das vermischt sich dann. Weil dann ist es ja so, wenn die Tendenz da ist, dass man das lebt, hat man das Gefühl, darin finde ich die Erfüllung.
Ja.
Ja, und in den Momenten, wo die dann auftaucht, hast du das Gefühl, das ist das Resultat meiner Bemühungen in Bezug auf Beziehungsstrukturen, die mir jetzt das erfüllen. Das mischt sich da ein.
Aber das ist die Täuschung.
Da ist die Täuschung. Ja, jetzt haben wir es noch klarer.
Meine ursprüngliche Illusion, die kriegt dann wieder Energie, indem sie sich eigentlich positiv entfaltet und ich denke, oh wow, das ist ja sehr positiv, aber das kommt ja aus einer anderen Qualität raus und es kommt nicht.
Ganz genau. Das ist ja, was wir grundsätzlich sowieso verwechseln. Wir glauben ja, was vermeintlich passiert, was ja auch dein Erfolg ist oder war in vielen Jahren, wenn ich das mache, total engagiert, ohne das aus der absoluten universellen Perspektive zu machen, dann führt es zu einem Resultat. Aber jedes Resultat, was Schönheit ist, Perfektion ist, Umsetzen von Qualität und Würdigung und Schätzen, kommt immer aus dieser Ebene von uns selbst. Das heißt, wir erhaschen dann einen Schimmer von der Qualität, die jenseits von jedem Tun ist, in dem Tun passiert und das vielleicht auch in einer gewissen Perfektion und das dann auch widerspiegelt, aber es ist niemals diese Ebene selbst. Ja. Die kann das gar nicht, weil das Tun selbst enthält gar keine Zufriedenheit aus dem Tun. Ja. Wenn wir das sehen, sehen wir eigentlich, wenn nicht Tun ist oder nicht die Idee ist, ich tue es gerade, dann ist Schönheit. Das, was Karma-Yoga ist. Handlung einfach um der Handlung willen und nicht um deiner selbst willen. Ja. Als ein Bereich davon.
Und die Vermischung, das ist so gerade die Essenz.
Ja. Mhm. Ja. Und dann denkst du natürlich, weil in der Vermischung, ich meine, dieser Wunsch nach dieser Fülle aufgrund der Beziehungsstrukturen ist aus einem Defizit geboren. Und dann ist man in dem Defizit und hat das Gefühl, jetzt erfüllt es sich das. Und nichts anderes will die Person aus der Idee von Defizit heraus, erstens mal, dass sie überhaupt Person ist, und den Notwendigkeiten dann aufgrund der Struktur zu versuchen, dass die sich erfüllen. Dafür tut sie alles. Und dann sieht es so aus, als endlich bin ich aus der Not raus. Ja, und dann ist aus der Not raus mehr die vermeintliche Erfüllung davon, als die Erfüllung durch Tun in dem Moment. Also es ist eine schräge Kiste. So, das menschliche Sein ist, diese Strukturen, die einfach uns dominieren und so schwer, das jeweils zu durchschauen, was da gerade sich einmischt. Gut.
Wenn eine Person selbstlos ist, dann hat es doch sicher zwei Seiten.
Eine selbstlose Person gibt es nicht, ist ein Widerspruch an sich.
Aha. Also, wer ist dann selbstlos?
Ja, niemand. Wenn niemand da ist, ist Selbstlosigkeit. Kleingeschrieben dann.
Und wenn es von außen so scheint, dass jemand selbstlos ist, was ist es dann?
Ja, dann erscheint es so, als wäre jemand selbstlos. Du musst die Frage nochmal konkretisieren, weil die kann ich dir nur die Antwort geben. Und du sagen willst, ist es eigentlich nicht, oder was willst du damit sagen?
Wie man sagt, diese Person ist selbstlos und hat so viel getan für die Menschen. Und dann.
Okay. Wie bitte?
Mutter Teresa.
Ja, es gibt Menschen, die ganz viel für andere tun, aber nicht, indem sie denken, dass sie was für die anderen tun. Und damit ist es ja auch kein Tun. Aber sich dadurch zu definieren, dass man für andere alles Mögliche tut, ist natürlich ein Verhinderungsprinzip. Bei sich selbst zu schauen, in welcher Not man ist. Und dann die Tendenz ist natürlich die, dass man versucht, im Außen die Not anderer zu lindern, damit man selber keine mehr hat. Weil man glaubt, die Not, die ich habe, die kommt durch äußere Umstände. Zu verstehen, dass Nöte, in denen wir sind, gar nicht von äußeren Umständen kommen, sondern dass die äußeren Umstände uns nur darauf hinweisen, in welcher Not wir sind. Das ist ein anderes Verständnis. Dann in dem Zusammenhang selbstlos kleinschreiben oder großschreiben sogar, man ist los vom Selbst, wenn man diese Tendenz hat, primär für andere da zu sein. Das ist hoch angesehen, ganz klar, weil es nutzt ganz vielen Menschen.
Aber was dann passiert, man guckt nicht bei sich selbst oder man überspielt irgendetwas, was man nicht angucken kann, weil es so schwer ist oder weil es einfach noch nicht ansteht oder weil es zu tief ist oder so schmerzt.
So wie es bei Therapeuten ist und diversen anderen Hilfsberufen, Satsanglehrern, Priestern, den anderen helfen zu wollen, zu müssen. Wem hilft man schon? Es ist gut, die Perspektive zu haben, dass da niemand ist, dem man helfen kann und dass auch niemand interessiert, was man sagt. Und sowieso niemand zuhört und selbst die zuhören, nichts davon verstehen, ist total erleichtert. Okay. Total erleichtert. Ja, das entspricht mehr der Wahrheit als die Idee, dass man jemand anderen zu seinem Glück verhelfen kann. Das kann man nicht. Das schafft niemand. Es geschieht immer nur das, was die sogenannte persönliche Struktur erlaubt, was passieren kann. Das ist die schreckliche Wahrheit. Also kein Messias, wenn Jesus jetzt kommen würde, der hätte auch nur 12 Jünger, wenn überhaupt. Ja, es ist so. Und wieder genügend Menschen, die dann die Wahrheit nicht hören wollen. Gut, das zu wissen, dass es diese Einschränkung gibt und dann versuchst du nicht mit aller Gewalt jemanden zu ändern. Aber du kannst dann für jemanden da sein, wenn in demjenigen die Öffnung ist, für was auch immer, wozu du ein Beitrag sein kannst. Das ist cool. Weil das ist nicht gezwungen, spontan. Also auch wenn dich jemand nach der Wahrheit fragt, schau, ob es wirklich ernst gemeint ist. Sogar das. Genügend Beispiele dafür für Menschen, die vielleicht irgendwann sogar mal dachten, dass sie Frieden bewirken wollen oder eine Revolution machen, damit dann für die Menschen, für die sie die vermeintlich gemacht haben, alles anders ist. Und danach sitzen sie dann da oben und schlagen sich die Bäuche voll. Und die anderen darben in Armut und so weiter. Oder werden unterdrückt, noch schlimmer als davor. Das sind diese ganzen Friedensstifter, die dann stiften gehen, wenn Frieden ist. Deswegen heißen sie Friedensstifter.
Ich kenne ein Beispiel von jemandem, der das Buch geschrieben hat, One Peaceful World. Und seine Familie, also da waren zwei Fälle, seine Frau und seine Tochter haben Krebs bekommen. Und er zum Schluss auch ist an Krebs gestorben. Mhm. Ja, also das ist sehr bekannter Mishukushi. Ja, über die Ernährung wollte er die
Welt erlösen.
Ja.
Es ist nicht verkehrt, was für andere zu tun, aus einer Position heraus, wo das Leben dich dazu zwingt, das zu tun. Nicht, weil du glaubst, dass du es tun könntest oder so toll bist, dass du es könntest oder müsstest. Und du weißt oder so arrogant bist, dass du weißt, was für die anderen gut ist. Ich kann noch nicht mal sagen, Satsang ist für alle gut. Weil wer nicht dafür geöffnet ist, für den ist das eine absolute Bedrohung. Wenn man nicht an dem Punkt ist, kann man das für sich nicht so sagen. Deswegen kann man trotzdem sagen, Satsang ist total genial, aber für die, die eine Öffnung dahinein haben. Für die ist es total genial, die an dem Punkt sind, dass sie einfach auf der Ebene, wo sie vorher funktioniert haben, auf den persönlichen Beziehungsstrukturen, Ebenen, sehen, dass es da ein Limit gibt oder es nur wehtut, nicht aushaltbar ist und in ihnen dann die Sehnsucht nach Freiheit im System ist. Denn es können ja viele Menschen total im Leid sein und sich noch lange nicht öffnen. Viele sagen, ja, Leid ist eine gute Voraussetzung dafür. Ja, es ist möglicherweise eine, aber niemals eine Garantie, dass jemand, der sehr viel leidet oder jemand, der noch mehr leidet, dann sich dann noch mehr seiner oder überhaupt seiner Natur widmet. Das ist nicht der Fall. Entweder ist es im System oder nicht. Und daher kann ich nicht sagen, Satsang ist gut für alle. Aber wenn eine Öffnung da hinein ist, ist es total, total gut. Diese Öffnung, selbst die Wahrheit auf der persönlichen Ebene zu sehen und da zu schauen, wo man nicht wirklich sich selber treu ist oder seiner inneren Wahrheit nicht treu ist, selbst das ist total wertvoll. Die Wahrheit ist wertvoll. Aber nicht für alle. Aber Tendenzen sind da, sind auch jetzt sehr stark auf dem Planeten in vielen Energiefeldern, dass man dafür geht, dass man sagt, so, ich will jetzt was tun, dass die Welt besser wird. Das ist nicht verkehrt, wenn man wirklich was tut. Wenn man die Tendenz hat, das zu tun, soll man das machen. Also nicht in der Theorie stecken bleiben, sondern wirklich helfen. Das finde ich gut. Trotzdem ist es immer auch gut, oder besonders da dann zu schauen, was ist meine Motivation dabei. Mach es für die Anerkennung oder mach es, weil es wirklich ein Impuls ist. Und den haben wenige auf dem Planeten. Die Menschen sind ego-strukturiert oder ich-strukturiert. Das heißt, sie machen alles für sich bis zum letzten Moment des kurz vor dem Todseins in Bezug auf die persönliche Struktur oder diese Ich-Idee. Machen die Menschen alles nur für sich. Scheint ein wenig nüchtern ausgedrückt, aber das ist meine Beobachtung. So sind Menschen, so sind Personen, sogenannte. Auch wenn sie sagen, ich tue jetzt was für jemand anderen, tun sie es, weil der andere einem dann das Feedback gibt, wie toll man dann ist, dass er was für die anderen tut. Und selbst wenn es nicht er ist, dann die anderen machen im Umfeld. Also alles ist regiert von der persönlichen Struktur, die was für sich will. Und natürlich nicht so viel Schlechtes zu wollen, ist viel besser. Als nur was Schlechtes zu wollen, ganz klar. In jedem Fall, das vorzuziehen. Also alles, was hilft, was wirklich hilft, ist losgelöst zu sein von seiner Struktur. Das hilft. Weil darin liegt immer die Notwendigkeit, dass man was erwirtschaften muss. Erwirtschaften muss man nur was, wenn man das Gefühl hat, man hat nichts. Wenn man auf der persönlichen Ebene nichts hat, muss man schauen, dass man sie zu etwas Besonderem macht. Das Besondere ist entweder dann besonders gut sein, drauf sein, was Tolles produzieren für sich und andere, am besten für die anderen, damit die das auch sehen, und oder eben total daneben liegen. Also total versagen. Das schafft auch viel Aufmerksamkeit. Da erwirtschaftet man der eigenen Ansicht nach auch was. Mehr findet nicht statt auf dem Planeten. Wenn man nicht die Angst noch dazu nimmt, das wollen wir jetzt mal nicht machen, sonst wird es zu schrecklich. Das ist einfach so. Also daher hilft natürlich, wenn die Persönlichkeitsstruktur sich reduziert. Das ist klar, das hilft. Und auch nur so geht's. Es geht nicht, dass du glaubst, du könntest sie einfach beibehalten und dann eben tiefer in die Stille versinken. Das geht gar nicht in der Struktur. An einem gewissen Punkt kommt die Revolte. Muss kommen. Dann geht es ums Überleben, dann geht es um die Angst. Das Minderwert dann nicht mehr das Thema.
Ich fühle gerade Angst. Und die Angst ist wahrscheinlich auch mit in Verbindung mit meiner Frage aufgetaucht. Ich habe gestern einen Satz gelesen, da stand sowas wie, den freien Fluss kontrollieren zu wollen oder kapitulieren vor der eigenen Selbstverwirklichung. Und wenn ich dann mir die Frage stelle, will ich kapitulieren, dann kommt aus der Tiefe ein Ja und eine tiefe Sehnsucht zu kapitulieren und auch eine totale Berührung. Wenn ich die Frage stelle, bin ich bereit zu kapitulieren, dann kommt das, von wo die Frage, will ich kapitulieren, aufsteigt, dass das gar nicht kapitulieren muss. Und das, was kapitulieren muss, wird auch wahrscheinlich nie dafür bereit sein.
Ja.
Und die Frage dann, ob das überhaupt ein Hindernis in irgendeiner Form darstellt, dass das, was kapitulieren muss, das auch nicht will und dafür gar nicht bereit ist. Ja, ich habe schon mehrmals gesehen, dass es nur ein Gedanke ist, der dann sagt, das ist ein Hindernis. Und wenn das gesehen ist, dann vibriert alles und dann ist der Fluss dann auch da. Und vielleicht ist auch die Angst dann auch aus dieser Idee, dass derjenige bereit sein muss zu kapitulieren. Vielleicht muss das alles einfach mal auftauchen und dann verbrennen.
Das wäre auf der Konzeptebene, also auf der Konzeptebene, dass du eben hörst, im Satz sagen, dass es ganz wichtig ist, zu kapitulieren und dass die Ich-Idee nicht dazu bereit ist. Das wäre das Konzept. Die Wahrheit ist, dass das, was nicht kapitulieren kann, die Ebene ist auf der Energieebene. Und die Energieebene taucht auf als ein Schritt zurückschrecken davor, tiefer zu gehen in der Meditation beispielsweise, oder dass die Vorstellung schrecklich sein muss, wenn du nicht mehr bist oder bestimmte Anteile von dir nicht mehr sind. Also das ist ein energetischer Prozess, der vor der Angst dann auftaucht, bevor die Angst als Konzept auftaucht, als Idee, ich habe jetzt Angst. Mhm. Da taucht plötzlich dann ein Gefühl auf und so nach dem Motto, so nicht weiter. Weil es ist so verinnerlicht in uns, dass wir es als getrennt von allem sehen und dadurch eben keine Öffnung haben in das, was wir sind, keine bewusste Öffnung haben, dass wir uns immer in dieser Struktur befinden von zu, also in Beziehung zu und dann Angst haben müssen, grundsätzlich. Und wenn dann das, was uns vermeintlich die Angst nimmt, nicht mehr ist, dann taucht die Angst wieder auf. Und das ist ein Prozess, der geht ganz schnell vonstatten auf der Gefühlsebene. Die Interpretation davon folgt dann erst später. Von daher könnten wir ja sonst jetzt sagen, na ist klar, also ich Idee, naja gut, ich weiß ja, die existiert nicht. Die hat zwar eine gewisse Energie, aber als solche ist sie nicht relevant. Und von daher hat sie auch keinen Einfluss auf meine Angst davor, mich dem zu überlassen, was meine Natur ist. Das müsste dann so funktionieren. Funktioniert es so? Ist sie jetzt weg? Weil du hast ja gesagt, eigentlich, ja, die brauchen ja nicht zu erlösen. Genau genommen. Man muss sie auch nicht erlösen, weil sie nicht da ist, aber man muss ihr die Energie entziehen, die sie vermeintlich hat in uns als Konzept dann. Also als Energie und als Konzept dann. Also ist sie nicht da und sie ist trotzdem ein Stück weit da. Verstehst du? Als eine Möglichkeit, dass diese Energie als eine Ich-Idee auftauchen kann und am Leben festhält und sich nicht hingeben kann, ist einfach ja, da, aber sie ist nicht das, wofür sie sich hält. Ja, oder das Bewusstsein sie für etwas hält, was es nämlich ist. Weil diese sogenannte Ich-Idee ist ja ein Konstrukt aus ganz vielen Beziehungsfäden oder Anhaftungen. Es ist nicht ein Gesamtes, was sich an einem Punkt irgendwie konzentriert in uns befinden würde, im Gehirn oder sonst wo. Das haben auch Wissenschaftler gesehen. Sie finden keinen Punkt, wo das möglicherweise sein könnte, als eine Identität. Das gibt's nicht. Also es ist nur ein Konstrukt, eine Idee, zusammengehalten von verschiedenen Aspekten, von Erfahrung, von Identifikation mit etwas, also Beziehung zu etwas und dann das Glauben, dass man das ist oder damit was zu tun hat, eine Resonanz im System bewirkt. Und das gilt es, dass es energetisch irgendwie in sich zusammenfällt, dass diese Beziehungsstrukturen, diese Fäden oder dieses Spinnennetz, dass sich das auflösen kann. Das muss an bestimmten Punkten muss das aufgelöst werden, dann fällt das in sich zusammen. Also alles aufzulösen ist Wahnsinn, würde man nicht schaffen, ist auch nicht nötig. Aber dass das den Halt hat in Bezug auf die Konzepte, die damit verbunden sind. Und daher weise ich immer wieder darauf hin, wie wichtig es ist, dass man die Konzepte der persönlichen Struktur, also oder das wesentliche Konzept der persönlichen Struktur versteht, welches sie jeweils hat. Wenn das durchschaut ist und nicht mehr bedient werden muss, ist die Öffnung da hinein in das, was jenseits von dieser Ich-Struktur ist. Ohne das geht es nach meiner Erfahrung nicht.
Wenn ich diesem Konzept, also ich vermute mal, so wie ich das jetzt fühle, dass das ganze Konzept von dieser Struktur ist, wenn irgendein Gefühl auftaucht, was und dann dazu taucht einfach ein Gedanke auf, Gefahr, nun das nicht fühlen. Das ist ich glaube, das ist das einzige Konzept. Nur um diesen Fluss zu unterbrechen, taucht immer irgendein Gedanke auf, nein, das nicht fühlen.
Das ist nicht wirklich ein Konzept, das ist eine Reaktion von deinem System. Das Konzept ist das, was dann danach kommt. Also wie mit der Angst umzugehen. Das ist dann die Konzeptebene. Danach ist Reaktion und dann Interpretation bzw. Feststellung der Angst. Das ist der Anfang. Und dann geht es über in, ja, ich habe jetzt Angst, ich kann es nicht aushalten. Wovor habe ich denn Angst? Und wie kann ich es hinbekommen, dass ich die nicht mehr habe? Und dann kommen die Konzepte, die dann versuchen, eine Struktur aufzubauen, die dich an die Angst nicht mehr rankommen lässt. Verstehst du? Sodass die Angst zwar in dir wirkt und immer wieder auch auftaucht, aber du einfach so eine Betäubungsstruktur drüber gelegt hast, die dir nicht ermöglichen, das wieder zu sehen. Wie das eigentlich läuft. Nämlich ganz simpel, ob das ist eigentlich in der Öffnung da hinein, wenn Angst auftaucht, kein Problem für uns gibt, weil die Angst vor dem Betrachten von ihr davonläuft. Ja? Wenn man einfach nur da ist und sie sieht und nicht davor davonläuft, wo bleibt dann die Angst? Sie verschwindet ins keiner weiß wohin. Konzepte sind zum Beispiel, ich muss jetzt sterben, bevor ich mich verwirklichen kann. Das ist ein Konzept, weil das nämlich sagt, da gibt es etwas, was sterben muss, damit Verwirklichung sein kann. Dabei ist es ein Nichts, was nicht sterben kann. Also, dass man sagt, das Ich muss weg, ist schon schräg. Weil es ist ja nicht da. Also kann man es auch nicht wegkriegen. Und das ist ein Konzept, an dem kannst du dich ein ganzes Leben dann festbeißen. Dann kommst du natürlich nicht weiter. Und es ist auch wahr, was du anfangs sagtest, nämlich, dass diese Ich-Idee sich niemals selbst hingeben wird. Also niemals sagen wird, ja, na klar, sterbe ich jetzt. Aber das hast du zwar anfangs gesagt, aber dann hast du ja geschaut, wie es in der Praxis ist. Wenn das dann wirklich dazu kommt, dann geht es nicht. Warum? Weil eben eine sogenannte Ich-Identität immer die Tendenz hat, sich selbst zu behaupten. Also wird sie niemals wird eine Ich-Idee sagen, ich will jetzt sterben. Selbst wenn sie es sagt, ist es ein Selbstbetrug. erst wenn sie nicht mehr da ist, dann ist sie bereit zu sterben, aber dann ist sie nicht mehr da, um bereit zu sein. Ja, zu sterben. Das ist das, was Fakt ist. Sie wird praktisch gezwungen zu sterben, könnten wir sagen. Sie wird reduziert, weil die Aufmerksamkeit sich entweder automatisch oder bewusst dann von dieser Struktur abwendet.
Das heißt dann,
nicht, weil sie das entscheidet. Sie glaubt es ja. Sie glaubt, deswegen ist die Sehnsucht ja so wichtig und die vorhin erwähnte Begeisterung dafür, für unsere Natur, zu sagen, so, ich muss dafür gehen, weil da wird übersehen in der Begeisterung dafür, weil das, diese Ich-Idee immer Begeisterung und Aufregung anstrebt, dass eigentlich dahinter die Angst lauert, nicht mehr zu sein. Und das ist der Konflikt, in dem du ja bist und viele andere auch. Ich will unbedingt, aber da ist, wenn es dann soweit wäre, wäre die Angst so groß, dass du sagen würdest, dann ist. Ich glaube, ich habe nie gesagt, dass ich es will. Das ist das Dilemma. Und das ergibt sich aus dem Prinzip, wie eine sogenannte Ich-Struktur oder eine persönliche Struktur gestrickt ist. Das Prinzip ist, ich kämpfe ums Überleben gleich von vornherein, weil ich glaube, ich bin jemand. Das ist das Ende von lieblicher Öffnung in Freiheit. Und dass es überhaupt überwunden werden kann, ist faszinierend für mich. Das, wie das genau passiert. Das dann, aber das erklärt mir dadurch einfach, dass es so angelegt ist im System und sich dann so entfaltet und dann sich das so von der Bestätigung der Person oder eine zu sein, dann dahin verlagert, sich selbst hinterfragt. Das ist ja das, was passiert. Sie selbst fängt dann irgendwann an, sich zu hinterfragen, durch welchen Einfluss. Das fand ich spannend.
Also das heißt, das wäre dann hilfreich, dann sich die Wahrheit zu sagen, also diese Nichtbereitschaft von der Struktur zu sehen,
oh yes,
zu fühlen und dann einfach sagen, Gnade, mach das, ich kann das nicht. Also, führe mich weiter.
Ja, aber die Gnade drückt sich ja nicht immer so aus, wie wir glauben, dass dann da jemand kommt, der seine Hand über uns ausstreckt und dann so diese Energie darunter bearbeitet und sofort alles erledigt ist und wir in goldenes Licht getaucht sind und so weiter. Die kann sich auch so auswirken, dass du die Tendenz hast, so jetzt zu schauen, so wie ist denn meine Struktur, weshalb habe ich denn diese Angst? Was läuft denn hier überhaupt? Was drücke ich denn aus? Was ist davon wahr? Auch Gnade. Alles Gnade. Damit auch nichts. Das ist alles entweder angelegt oder nicht angelegt. Ganz nüchtern betrachtet. Und Wahrheit hat ja was Nüchternes. Aber Segensreiches. Deswegen haben wir dieses Wochenende unter dem Motto, dem Segen entgegen. Dann stehst du nicht im Regen. Im Segen, also den Segen, der schon ist, den Raum zu geben, in dem du dich dem öffnest, zur Verfügung stellst und du sagst, du bittest um Gnade, du könntest auch direkt da unverschämt sagen, hier bin ich. Ich bin das, was ich bin, aber ohne, dass du in der Bittstellerposition sein musst, weil es ist eine natürliche Form von Identität. Warum musst du dafür bitten, weißt du? Reklamierst für dich, du stehst dir zu, sag, okay, ich bin das. Nicht in unverschämter Weise, das ist auch nicht gut, aber das ist, was passieren muss. Wir müssen die Qualität schätzen lernen und dann bei uns es zugestehen. Kann aber eine kleine Ich-Identität nicht. Die glaubt, sie ist die Fülle nicht und ist minderwertig, ist nicht gut drauf, ist total in Angst. Und wie kann sich so jemand dann ihr nachsuchten Reichtum zugestehen? Prinzipiell hast du sie ja schon tausendmal gehört. Jederzeit ist es möglich, dass sich die Wahrheit enthüllt. Aber nicht, weil die Identität das will, sondern weil es ansteht. Somit, und du hast dich ja an die Gnade gewandt, sind wir dem ausgeliefert, ob es denn geschieht oder nicht. Das reduziert dann die Idee, ich kann das machen und müsste es machen. Aber solange die Idee da ist, dass sie was machen will und machen muss, soll und muss es machen. Also auch wenn wir wissen, und wir sagen es ja hier klar deutlich, könnte ja sogar jemand verstehen hier, du bist schon das, was du mir schon bist, also hör auf, was dafür zu tun, weil dann muss es sich enthüllen, weil das Tun dafür ist das Schräge. Aber solange Tun in dir ist, wirst du es tun. Solange die Energie da ist, wird die, geht sie besser dahin, das zu entlarven, was du nicht bist, um dann zum Vorschein kommen zu lassen, was du bist. In jedem Fall. Aber das kannst du nicht bestimmen. Wir haben schon so vieles gehört und auch gelesen und hat das gleich einen Einfluss auf uns? Nein. Dann, wenn wir an dem Punkt sind, dass wir das sind, was wir lesen, ja, dann ja. Also, wenn du jetzt verstehst, dass diese Ich-Idee, die gibt es ja gar nicht, hat gar keine Bewandtnis, du musst auch da nicht sterben, weil was nicht ist, muss nicht sterben, okay, lass einfach die Finger davon. Das war's dann schon. Können wir den Satz einfach mal wieder ausfallen lassen, gehen wir feiern, jetzt zwei. Also das wäre jetzt, ja, auf die Ebene zu gehen, wo man auf der Konzeptebene das durchschauen und dann die einfach, naja, durchschaut auf der Konzeptebene und dann so weg ist, aber nicht. Weil die Energie entscheidet. Daher müssen wir uns vielleicht nochmal wieder im Satsang treffen, ja, zweimal, weil es doch einfach dieses tiefere Einsinken braucht in sich selbst und was man alleine nicht so leicht bewirken kann, aber sehr gut unterstützen kann mit einer ständigen Öffnung in das, was man selber ist. Und damit würdigt man das. Also man würdigt das, was man ist, am besten damit, indem man das für so wertvoll hält, dass man sich dann da immer aufhält. Dann ist das Selbst zufrieden mit dir und schickt dir ein Wölkchen Gnade. Natürlich nicht. Aber es wirkt sich so aus, dass in der Würdigung von dir selbst du einfach dann einfach eine tiefere Öffnung erfährst für dich selbst. Und das machst du ja, du setzt dich damit total auseinander, fragst doch immer wieder und wirst wie wild jeden Tag meditieren. Oder? Und richtig ausgedrückt ist es ja kein Arbeiten, kein Tun. Es ist einfach nur Dasein.
Es wird auch langsam erkannt, dass jeglicher Versuch, die Hingabe zu tun, dann nur die Gewalt erzeugt und das macht es viel schmerzhafter.
Ja. Bin ich total einverstanden. Die Idee von Hingabe, die nicht stimmt.
Es bleibt auf uns auch nichts anderes übrig, als einfach diesen Schmerz der Hilflosigkeit irgendwas zu tun, einfach zu fühlen. Sich davon berühren zu lassen.
Die Hilflosigkeit ist in dem Bezug immer ein Hinweis darauf, dass du dich in einer persönlichen Hilflosigkeit befunden hast, die sich auf das Spirituelle überträgt. Und das ist daher ganz wichtig, das auch für dich zu verstehen. Zu schauen, wo das herkommt und wo die Idee ist, dass du dann mit dieser Hilflosigkeit eventuell sogar noch eine Loslösung oder Lösung von dieser Hilflosigkeit erfährst, von Kontakt zu außen oder zu den göttlichen Ebenen, je nachdem. Weil es ist ein Unterschied von Hilflosigkeit und Demut. Demut heißt, dass du weißt, dass du es nicht machen kannst. Dass es sich paart mit Dankbarkeit oder darin auch enthalten ist, dafür, dass ich das in dir zeigen konnte oder kann, was sich zeigt. Also was eine Würdigung deiner Qualität bedeutet und auch gleichzeitig sagt, so, ich bin es nicht, der das gemacht hat, der sagen kann, oh, ich bin so toll, weil jetzt zeigt sich in mir wieder Frieden. Das ist, was Demut ist. Aber diese Hilflosigkeit ist eben ein Faktor, der sich als jemand sieht, der alles hätte machen können oder müssen oder so gut sein können, wie er dachte, dass er sein muss, es aber nicht hinbekommen hat und dann daraus ein Defizit entsteht, was sich dann erfüllen soll, indem du dann die Gnade anrufst. Ja? Das ist so und läuft es dann.
Also dahinter steckt der Machtanspruch.
Dahinter steckt der Machtanspruch beziehungsweise ein Ausrufezeichen nach dem Motto, ich bin hilflos, ich brauche was. Das ist eigentlich noch nicht der Machtanspruch, aber der ist natürlich auch nicht getrennt davon. Weil entweder ist man dann total hilflos oder man versucht total machtlos zu sein, mächtig zu sein. Und das wechselt sich ab, ist aber dasselbe Prinzip, ist dieselbe Energie. Das eine wie das andere. Ist dieselbe Hilflosigkeit. Also Menschen, die meinen, sie müssten absolut mächtig sein, sind absolut hilflos eigentlich. Also absolut vielleicht ein bisschen übertrieben, aber total hilflos. Sieht im Außen nicht so aus, aber es ist so. Man muss nicht, irgendeine Form von Macht muss man nicht demonstrieren, wenn man eine gewisse innere Autorität hat oder Selbstverständlichkeit hat in Bezug auf die Wahrheit, dass man sie lebt und zu ihr steht. Dann muss man keine Macht ausüben. Macht ist Verzweiflung und Hilflosigkeit ist auch Verzweiflung. Also wäre es gut zu schauen, in welcher Verzweiflung du bist und aus welcher Motivation heraus du dann die Freiheit anstrebst, weil aus der Verzweiflung heraus wirst du sie nicht anstreben. Du wirst sie nur anstreben, dass sich die Verzweiflung in dir erlöst und anstelle von der Verzweiflung irgendeine Qualität steht, die du gerne hättest, im Blick hast oder auch nicht, die einfach dann vielleicht auftaucht in Momenten und du glaubst, okay, das ist es jetzt. Weil man muss schauen, wenn die Ebene von Verzweiflung erledigt sind, wie stark ist da noch der Wunsch, da weiterzugehen und dann wirklich alles zu erlösen und oder weitestgehend, um die Freiheit anzustreben. Ist das aber dann der Fall, kann ich praktisch nichts mehr aufhalten. Verstehst du? Also wenn dann im Erlösen deiner wesentlichen Struktur der Wunsch nach Freiheit noch da ist, ist ja keine Energie dem entgegengesetzt, die jetzt die persönliche Struktur bedienen würde. Das war dann das Raum. Dafür.